Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Dienstag, den 17. März, wenn ihr es zu hören bekommt, wie immer Mittwoch, der 18. März. Und ich muss sagen, ja, der Start in die Woche, der ist jetzt eher ein bisschen gemütlich gewesen. Kryptobereich hat es zumindest mal so am Montag recht gut teilweise ausgesehen. Am Aktienmarkt ist jetzt nicht ganz so viel los gewesen, zumindest wenn man mal so das mit den letzten Wochen vergleicht. Also haben wir gerade doch eher sogar ein bisschen eine ruhigere Phase. Aber die Nachrichten, die reißen natürlich nicht ab. Wir haben wieder einige wirklich interessante Themen mitgebracht, unter anderem bin ich auch mal für euch in die Recherche gegangen. Einige von euch haben das ja vielleicht mitbekommen, wie, jetzt mal ein Gänsefüßchen, gut die US-Kongressabgeordneten so sind mit ihrer Portfolioverwaltung. Die haben irgendwie oft so einen wirklich guten Riecher, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja. Da habe ich euch mal interessante Trades, sowohl Käufe als auch Verkäufe mitgebracht, die hier umfangreich getätigt worden sind in den letzten Wochen, weil es oft mal wirklich gute Hinweise gibt, was da so bei den Unternehmen so anstehen könnte, also eher Positives oder eher Negatives. Dann hat es ja gestern wieder bei Nvidia ein Event gegeben, dadurch die Michael mal ein paar News mitgebracht. Es hat auch Zahlen unter anderem von Sartorius gegeben, also so seit Corona eigentlich der ewige Verlierer bei unserem deutschen Konzern. Ob es da jetzt vielleicht mal bessere Nachrichten gibt, auch das haben wir in der Folge mit dabei und vieles mehr. Jetzt würde ich erstmal sagen, gehen wir wie immer mal ab an denjenigen, der ein bisschen besser informiert ist. Ja, warum ist es denn aktuell eher so ein bisschen gefühlt ruhig? Was glaubst du, woran das liegt aktuell?
Ja, wir hatten ja in der vergangenen Woche diese ganz heftigen Exzesse beim Ölpreis, ja, teilweise über 120 Dollar. Dann wurden ja die strategischen Ölreserven von vielen Ländern oder es wird geplant, die freizugeben. Es gibt sehr viele Headlines rund um die Straße von Hormuz. Ja. Wann ist sie wieder passierbar? Wer sorgt dafür, dass sie passierbar ist? Gibt es Verhandlungen mit dem Iran, ne, und wie geht's dort weiter? Ja, und das ist irgendwie alles noch in der Schwebe. Man hat so das Gefühl aber, dass es jetzt so eine Art neues Gleichgewicht beim Ölpreis gibt. So Stand jetzt, ja, wir nehmen Dienstag 12 Uhr auf, sind wir so knapp unter 100 Dollar. Und ja, also nach oben ist er gefühlt ein bisschen jetzt gedeckelt. Gestern ist er sogar ein bisschen stärker gefallen, heute aber wieder auch ein bisschen im Plus. Denn ja, der Verkehr in der Straße von Hormuz fließt ja weiterhin nicht. Es gab am Wochenende viele Meldungen, dass ja alle Schiffe wohl durchgelassen werden, außer die der USA und Israels, plus deren Verbündete. Das sind natürlich sehr viele, aber der Iran und China, die können sich Hoffnung machen, dass da wieder der Ölfluss in Gang kommt. Das hat ja auch ein bisschen dafür dann jetzt gesorgt, dass gestern der Markt etwas im Plus war. Und der iranische Außenminister hat gesagt, er begrüßt jede Initiative, die zu einer Beendigung des Krieges führt. Es ist weiter, ich sag mal, so eine Situation, dass der Iran, also ist das nur meine Meinung, was ich so lese. Ich lese viel auf X, viele Headlines und so. Man weiß es am Ende nicht genau, aber es scheint ja schon so, dass der Iran jetzt ziemlich geschwächt ist. Viele der Führungspersonen wurden ja getötet, beziehungsweise schwer verletzt. Und ja, gleichzeitig sind die Zahl der abgeschossenen Raketen ziemlich heftig zurückgegangen, weil die USA und auch Israel jetzt komplett strategisch alles versuchen, Platz zu machen, was Raketen abfeuern kann. Plus, die haben ja auch diese ganz schweren Bomben dann nochmal auf Fordor und so, wie sie alle heißen, auf diese Nuklearstandorte geworfen. Sie haben ja auch Kark Island dann noch attackiert, dort aber eben nicht die Ölverarbeitungsindustrie getroffen, sondern nur militärische Ziele. Also dem Iran wurde viel genommen, was jetzt die Bedrohung durch Drohnen und Raketen angeht, aber eben nicht alles. Man hat auch heute Morgen wieder ein bisschen was gesehen. Ein unbekanntes Objekt ist irgendwie in einen Frachter vor der Küste Omans geflogen. Dann gab es nochmal in Dubai Explosionen und in, ich glaube, Doha war das. Ja, also das ist ja das Problem. Es reicht ja am Ende auch wieder nur eine Drohne aus. Wenn die irgendwo reinfliegt, ja, dann hast du halt wieder einen riesengroßen Schaden. Oder wenn ein Schnellboot oder eine Seemine irgendeinen Tanker platt macht, ja, dann hast du halt ein Problem. Also das richtig zu garantieren, dass das jetzt alles wieder sicher ist, ist sehr schwierig. Ja. Und Donald Trump hat ja erst gesagt, wir brauchen gar keine Hilfe mehr. Jetzt, wo wir schon alles gewonnen haben, brauchen wir keine Hilfe mehr. Dann hat er aber doch jetzt gesagt, hier, die NATO soll mal bitte helfen, die Straße von Hormuz zu sichern. Denn ansonsten sieht es für die NATO sehr schlecht aus in Zukunft. So hat das, glaube ich, gestern. Also, was willst du dazu noch sagen teilweise? Ne? Zu diesen, es ist einfach so Headline getrieben und man muss da irgendwie jetzt einfach mit leben. Ja? Aber Deutschland, Japan, ich glaube Australien, die haben jetzt alle gesagt, nee, sie kommen da jetzt nicht und helfen mit ihren Fregatten und Booten. Frankreich hat das irgendwie noch offen gelassen oder überlegt, da zu helfen. Aber das ist jetzt die aktuelle Lage. Und am Dienstag jetzt, wo wir aufnehmen, also von Montag auf Dienstag, ist gar nicht so viel passiert, muss man jetzt sagen. Wir sprechen ja ganz gleich noch ganz kurz über die GTC, the Godfather of AI, Jensen Huang, hat dort gesprochen. Ich konnte es leider gestern Abend gar nicht komplett sehen. Naja, wegen Family Business und so weiter. Ich habe heute Morgen mir aber so eine Zusammenfassung angeschaut. Ja, und da wurden ja schon wieder mal ein paar richtig krasse Sachen gezeigt. Dazu dann gleich mehr. Es scheint sich aber auch der Markt so ein bisschen stabilisiert zu haben jetzt. Die US-Indizes sind ja gestern auch gestiegen. Der DAX war gestern leicht im Plus, also am Montag. Heute ist er jetzt unverändert, beziehungsweise ist sogar leicht ins Plus gedreht am Dienstagmittag. Kann sich natürlich nachher noch ändern. Wir haben das Thema Iran auf der einen Seite, aber auch immer noch dieses ganze Thema mit diesen Private Credit Funds, was wir mal angesprochen haben. Auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr wackelig jetzt alles. Ja, wie es da jetzt aussieht mit den Ausfällen in dem Bereich. Die Anleger sind nervös, wollen viel Geld abziehen. Und morgen ist ja auch noch EZB-Sitzung. Nicht EZB, die FED-Sitzung. Der FED-Zinsentscheid ist morgen. Es wird keine Zinssenkung geben, aber ja, dann mal gucken, was so die Aussichten angeht. Gibt es dieses Jahr überhaupt noch eine Zinssenkung? Gibt es eine? Gibt es zwei? Aktuell ist so eine ungefähr eine ist eingepreist gegen Ende des Jahres. Ich glaube, Morgan Stanley war es. Die haben gesagt, sie rechnen weiterhin mit zwei. Eine sogar im Juni. Also wenn der Ölpreis so hoch bleibt, sehr, sehr schwierig. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es jetzt doch so ein, die Situation dort stabilisiert oder der Iran sagt, okay, wir verhandeln, wir greifen nichts mehr an, dann wird der Ölpreis auch einen riesen Drop nach unten machen. Das ist natürlich auch klar. Und dann kann sich auch vieles schnell wieder ändern, die Märkte nach oben gehen. Also es bleibt alles sehr, sehr dynamisch. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, muss man jetzt halt mal gucken. Wie gesagt, ich bin jetzt, eigentlich finde ich es auch mal ganz gut, dass man mal so ein bisschen durchatmen kann, so gefühlsmäßig, dass es nicht immer nur so turbulent bei den Kursen umhergeht. Aber wer weiß schon, kann sich auch schon wieder heute im Laufe des Tages natürlich ändern oder recht schnell dann, je nachdem, was eben so alles bei den Themen passiert. Genau. Denk doch dran an der Stelle, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für den Podcast da. Und beim letzten Mal hatte ich ja während der Folge eine Idee, die ich mal so mit reingebracht habe, weil wir es ja hatten, ja, dass einige Aktien aktuell nicht schlecht laufen, dass wir eigentlich mal so mit unserem Partner im Smart Broker das unbeliebteste Depot der Welt rausbringen können. Und ihr habt ja fleißig kommentiert, Daumen dagelassen und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es wird kommen. Es wird eines der coolsten, glaube ich, Gewinnspiele, Aktionen, die wir jeweils hier auf dem Podcast und auf unseren Kanälen insgesamt hatten. Deswegen schaut euch oder bleibt gerne hier eben auch dabei. Es wird in einer der nächsten Folgen dann gelauncht werden. Michael und ich, wir werden sozusagen das unbeliebteste Depot aktuell bauen und mit ein bisschen Glück habt ihr dann die Chance, sowas sogar zu gewinnen. Weitere Infos werden da auf jeden Fall folgen. Deswegen, ihr seht auch, also auch wenn ihr immer fleißig kommentiert unten, wir gucken das nicht nur an, wir geben das nämlich auch weiter. Es lohnt sich also, genau.
Ja, aber vielleicht noch eine Sache, ne? Das ist unbeliebte Depot soll natürlich vor allen Dingen Aktien enthalten, die aktuell unbeliebt sind, aber nicht schlecht sind. Also wir wollen jetzt hier keinen Schrott
kein
kaufen.
Plug Power und C3
AI. Genau, es soll jetzt nicht Plug Power und C3 AI und keine Ahnung was da reinkommen, was seit Jahren auch operativ sehr schlecht läuft oder was pleite geht, sondern eher Unternehmen, die ja mal viele Jahre lang sehr gut gelaufen sind und die aktuell ja eine Phase durchmachen, wo es operativ holpert oder wo der Aktienkurs aktuell sehr schwach ist. Da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das vielleicht so Aktien aus dem Softwaresektor sind. Gibt aber auch noch einige weitere. Du hast ja gesagt, also Sartorius zum Beispiel, ne, wäre auch ein Kandidat. Ich muss noch mal schauen. Du hast ja gesagt, die haben Zahlen gemeldet. Also sie haben einen Kapitalmarkttag heute. Sie haben so eine Prognose noch mal rausgegeben. Ist ja auch an sich so ein richtig spannendes Unternehmen. Laborausrüster, Biosimilars und so weiter machen die. Und die haben jetzt heute, das ist eine ganz kurze Quick News, nochmal eine neue Mittelfristprognose rausgehauen. Man möchte ab 2027 jährlich 8-11% organisch wachsen und die EBITDA-Marge auch noch um 0,5-0,75% steigern. Also sowohl Umsatzwachstum als auch eine steigende Profitabilität. Das ist ja fast ein Traum, der wahr wird, so ungefähr, ne, für Aktionäre. Und die Aktie ist auch jetzt heute mal 5% im Plus, hatte es nicht leicht. Wir hatten gerade eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Die hatten ja diesen krassen Boost auch während Corona. Die haben ja auch, glaube ich, dann diese Anlagen geliefert, die dann BioNTech und Co. genutzt haben. Die waren absurd hoch bewertet. Und dann kam halt der Einbruch nach Corona, Lagerbestände wurden abgebaut. Man hat das Gefühl, dass das jetzt alles soweit bereinigt ist und dass die Zukunft eigentlich sehr gut aussieht. Und dann vielleicht auch der Aktienkurs wieder anspringt. Schauen wir mal. Ne? Aber auf jeden Fall, Sartorius ist so ein Kandidat, eigentlich ein Qualitätsunternehmen, was aber in den letzten Jahren sehr, sehr schwer hat und die richtig brutal abverkauft wurde.
Genau. Ja, man würde es den Aktionären auf jeden Fall gönnen, gerade die, wo schon länger mit dabei sind. Aber schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, welche Aktien könntet ihr euch sehr gut in so einem Depot vorstellen. Wir haben schon die ein oder andere Idee auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit was aus dem Software-Sektor mit dabei sein, wahrscheinlich auch nicht nur ein Wert. Aber schreibt uns doch mal eure Favoriten, wo ihr jetzt sagt, hey, die sind aktuell extrem unbeliebt, aber eigentlich sieht das Ganze so operativ gar nicht so schlecht aus. Also lasst uns das gerne mal wissen, denn auch wir sind auf jeden Fall noch auf der Suche und eventuell schon in der nächsten Folge können wir euch dann dazu mehr erzählen oder auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen dann. Ja, dann erzähl mal, was war bei Nvidia ansonsten so los? Haben sie jetzt wieder ein neues Produkt, also haben sie das Rad nochmal neu erfunden? Ich habe auf jeden Fall gelesen, es gibt Gerüchte, dass bald wieder ein neuer Chip auf den Markt kommen soll, nochmal mit sehr viel mehr Power. Es ging aber auch sehr viel um autonomes Fahren, deswegen feuerfrei, erzähl mal.
Genau, also er hatte mal wieder seine Lederjacke natürlich an und war bestens gelaunt, so viel kann man schon mal sagen und er hat natürlich wieder einige Superlative rausgelassen. Ich weiß auch nicht, er macht das ja immer so locker und ist immer gut gelaunt, ne? Aber er ist ja auch eigentlich in so einem krassen Hamsterrad, er muss ja immer irgendwie nochmal einen drauf toppen. Also ich wollte irgendwie nicht mit ihm wechseln wollen, weil wenn er da mal irgendwie sagt, ja, okay, vielleicht ist aktuell nicht mehr ganz so rosig, dann willst du nicht wissen, was abgeht. Deswegen hat er natürlich gesagt, ja, es ist alles noch am Anfang und man ist jetzt, und das ist eigentlich auch nichts Neues, an einem Inferenzwendepunkt, so hat er es genannt. Ne? Das heißt, während man bisher ja vor allen Dingen sich aufs Training dieser Modelle konzentriert hat, steht jetzt vor allen Dingen die Nachfrage nach der Anwendung, also die Inferenz im Vordergrund. Und das ist ja nochmal in den letzten Wochen nochmal komplett explodiert. Es gibt ja von Anthropic das Claude Code, was brutal genutzt wird. Es gibt so Tools wie Cursor heißt das. Das ist ja auch so ein Startup. Nutzt bei uns auch die Entwickler. Das ist irgendwie, also ich kenne mich damit nicht genau aus, aber da kannst du dann auch verschiedene Modelle hast du im Hintergrund, die entwickeln für dich dann alles automatisch. Da kannst du dann sagen, bau mir mal XY, ja. Und das Krasse ist aber, wir haben ja auch einen Anthropic Ultra-Account, heißt der, glaube ich. Aber selbst da, ja, dann, wenn du da größere Sachen mitbaust, das wird richtig teuer irgendwann, ne? Weil dann irgendwie Millionen Token irgendwann genutzt werden und das wird dann schon heftig. Und dementsprechend steigt der Tokenverbrauch halt aktuell exponentiell an. Und da möchte man natürlich weiterhin die führende Kraft sein. Man hat auch jetzt gesagt, man ist kein, das war auch nichts Neues, kein Chip-Hersteller mehr, sondern, ja, man ist halt der Betreiber der globalen KI-Infrastruktur. Ne? Und hat man jetzt nochmal diese neue Vera Rubin-Plattform vorgestellt. Die hat nochmal riesige Fortschritte bei der Inferenz gemacht. Diese Vera CPU bietet dann die doppelte Leistung gegenüber dem Vorgänger. Und die Kosten für KI-Training und Inferenz sollen wieder massiv gesenkt werden. Und es war ja auch schon bekannt, es gibt ja jetzt jedes Jahr eine neue Plattform im Endeffekt. Ne? Also jedes Jahr einen neuen Produktzyklus, was natürlich eigentlich krass ist, denn diese Chips sind ja so unfassbar teuer und du packst sie quasi, du baust das Rechenzentrum und packst sie rein, dann sind sie im Endeffekt schon wieder veraltet. Ja, und deswegen ist ja auch, bin ich auch bei so Aktien wie CoreWeave und so weiter so skeptisch. Die müssen ja unfassbare Schulden aufnehmen, betreiben dann diese Rechenzentren, verkaufen die Rechenleistungen an Hyperscaler. Da gab es auch jetzt gestern war das auch nochmal eine Meldung, dass jetzt Meta bei Nebius wieder einkauft. Also Nebius entwickelt sich echt ziemlich krass. Da ist natürlich die Frage, ne, wie lange kannst du diese ganzen Chips denn wirklich nutzen, profitabel nutzen, bis die dann ja abgeschrieben sind und das dann so teuer ist, die mit Strom zu versorgen, dass du lieber wieder neue brauchst. Ja, das ist so die große Frage aktuell. Und wenn Nvidia natürlich jetzt jedes Jahr neue Serien rausbringt, dann ja, wird es sehr schwierig. Und es gab dann gestern, also die Aktie war vorbörslich im Plus, weil der Gesamtmarkt im Plus war. Dann gab es so einen kurzen Pop nach oben auch nochmal, weil er jetzt gesagt hat, dass die kumulierten Investitionen in KI-Infrastruktur bis 2027 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten sollen. Ich glaube, im Oktober hatte er noch gesagt, also im Oktober letzten Jahres, über 500 Milliarden. Also das hat dann nochmal für so einen Schub gesorgt. Und ja, ist natürlich dann wieder so ein Hinweis, dass die Investitionen weitergehen einfach und dass dementsprechend auch Nvidia weiter profitieren sollte. Es war aber auch schon so weit eingepreist, wie ich das gesehen habe, dass es jetzt auch dieses Jahr natürlich Wachstum geben soll, aber auch nochmal nächstes Jahr. Ich bin weiter, ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, weiter eher skeptisch, weil 60% der Umsätze sollen ja weiter von den Hyperscalern kommen und die müssen sich ja schon so krass strecken einfach. Ja, die Cashflows geben es teilweise nicht mehr her. Amazon muss den Kapitalmarkt anzapfen, ja, riesige Anleihen raushauen. Meta hat da teilweise schon komische Konstrukte am Laufen, damit sie nicht diese Schulden in der eigenen Bilanz haben. Microsoft streckt sich, ja. Nur Google ist aktuell immer noch auf dem Dampfer, dass sie da genügend Cashflows erwirtschaften. Aber die haben ja auch ihre eigenen Chips teilweise. Ja, haben natürlich auch Nvidia-Chips bieten sie an, aber sie haben hier ihre Tensor-Processing-Units. Also deswegen, ja, bin ich mal gespannt, aber die ganze Story jetzt, ne, mit den mindestens 1 Billion Dollar und er sei sicher, dass es die Nachfrage nach Rechenleistung sogar noch höher ausfallen soll, das hat dann den Markt gestern gestützt auf jeden Fall. Es gab zumindest keinen riesigen Abverkauf deswegen, ja, aber die Aktie, ich gucke gerade nochmal drauf, es gibt heute brutal viele positive Reaktionen. Bernstein sagt, we liked what we heard. Rosenblatt sagt, ja, jetzt hat man eine Sicht auf 1 Billion an AI-related Umsatz zwischen 2025 bis 2027, also kumuliert, jetzt nicht pro Jahr, sondern kumuliert. Und ich glaube, noch irgendjemand hat gesagt, genau, Cantor Fitzgerald sagt, es ist ein unglaublich favorable at this point, also ist gerade aktuell besonders gut, jetzt hier einzusteigen im Endeffekt, denn die Aktie läuft seit einem Dreivierteljahr läuft jetzt im Endeffekt seitwärts. Also ist auf dem Papier, weil sie ja weiter sehr stark wachsen, sehr viel günstiger geworden. Ich habe es jetzt auch nochmal auf der Watchlist für einen Trade. Es gab dann auch noch, also sie haben dann auch nochmal eine neue GeForce vorgestellt, wo man dann mal so vorher-nachher Bilder gesehen hat. Ist schon einfach krass, wie dann so Spiele wie Resident Evil aussehen. Leider komme ich nicht mehr zum Zocken aktuell, aber das ist einfach irre, wie fotorealistisch das ist. Genau, er hat viel nochmal vorgestellt mit humanoiden Robotern. Da gab es dann auch also mit Kooperation mit Disney. Ich glaube, es, wie hieß das, aus Frozen oder sowas war das, glaube ich. So ein kleiner, lustiger Roboter, der da rumgelaufen ist, mit dem er sich dann unterhalten hat, der trainiert wurde von dieser Nvidia-Plattform. Dann war noch ein großes Thema, OpenClaw. Da wurde der Herr Steinberger, heißt er ja, das ist ja ein Österreicher. Nicht Steinberger, sondern Steinberger. Der wurde da auch nochmal erwähnt, dass er diese OpenClaw gebaut hat. Und da ist Nvidia jetzt auch mit NemoClaw, hatten sie auch schon mal vorgestellt, eine quelloffene Plattform für autonome KI-Agenten. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Thema gewesen. Und es gab noch Kooperationen mit Uber unter anderem, was ich sehr spannend finde. Die Uber-Aktie ist jetzt 3,8% heute vorbörslich im Plus. Man möchte nämlich jetzt nächstes Jahr mit Nvidia in 28 Städten Robotaxis starten. Also, wenn das jetzt wirklich klappen sollte, es gibt ja immer so die Gefahr oder die Angst, dass Uber vielleicht disruptiert wird, weil dann irgendwie Tesla alles übernimmt oder Waymo. Wenn man jetzt ja wirklich es schafft, mit Nvidia eine Plattform zu bauen, wo auch Robotaxis fahren, sicher fahren und man das günstig hinbekommt oder konkurrenzfähig, dann sehe ich ja fast schon wieder Uber mit vorne mit ihrer Distribution. Ja, die sind ja überall schon aktiv, haben die Infrastruktur, die Leute nutzen die Uber-App, wäre natürlich echt ein Game-Changer. Und die Aktie ist ja auch gar nicht mehr so teuer und lief jetzt zuletzt auch nicht so gut. Also mit Uber gab es eine Kooperation, Micron ist da bei der neuen Generation mit ihren HBM4-Speicherchips mit dabei, Adobe wurde noch genannt, also ja, es war insgesamt, wie erwartet, mal wieder sehr, sehr viel, was dort gezeigt wurde, aber im Endeffekt wurde, so wie ich das gesehen habe, das sieht man ja auch an der Kursreaktion, wurde soweit alles erwartet, würde ich sagen. Die Aktie ist jetzt vorbörslich minimal im Plus, Sie war gestern im Endeffekt dort, wo sie auch vorher war, hat gar nicht groß reagiert. Ne? Könnte man natürlich jetzt sagen, es ist alles eingepreist. Man könnte aber auch so argumentieren, konsolidiert seitwärts, vielleicht zieht sie nach oben raus. Ich bin aktuell da neutral, muss ich sagen. Also wenn Stärke reinkommen sollte, könnte auch ein neuer Impuls nach oben folgen. Wenn sie nach unten wegkippen sollte, ja, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt fortgehen würde. Das würde ich nämlich auch nicht machen, aber dann halte ich mich weiter raus, genau. So viel dazu. Man kann das auch, wer Bock hat, kann das auch auf YouTube nochmal alles nachschauen. Es gibt auch da von CNBC so Zusammenfassungen. Das ist auf jeden Fall mal wert, sich da mal. Es gibt eine Zusammenfassung, 11-12 Minuten. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, definitiv. Und ja, Nvidia wirkt jetzt auch langsam. Also langsam kann man echt schon fast von einem Value-Titel sprechen. Also wir reden jetzt hier von einem Forward-KGV 22. Also wenn man überlegt, so vor einiger Zeit waren sie noch wahrscheinlich das höchstbewertetste Unternehmen der Welt. Aber die Aktie ist ja wirklich nicht schlecht gelaufen. Ja, sie hat jetzt mal die letzten Quartale jetzt nicht mehr so eine ganz starke Performance hingelegt. Aber daran sieht man dann halt eben auch wieder, dass man auch mal recht schnell wieder in eine Bewertung rein, also nicht nur reinwachsen kann, sondern dann auch teilweise wieder auf solche Bewertungsebenen kommen kann, dass man sagt, hey, das wirkt eigentlich eher schon wieder so wie eine Art Value-Wert. Ja, also,
ja, ich habe gerade sogar noch, genau, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass selbst wenn es operativ immer noch weiter super läuft, dass eine Aktie nicht mitsteigen muss, sondern wenn die Bewertung kontrahiert wird, dass sie dann maximal seitwärts läuft. Wir haben ja auch letztes Mal über Adobe gesprochen, dass man einfach nichts daran sieht, operativ, dass es schlechter läuft, aber wenn die Bewertung halt jedes Quartal weiter schrumpft, dann kann auch die Aktie Ewigkeiten fallen. Das ist halt auch ein schönes Beispiel dafür. Es kommt immer darauf an, wie der Markt die ganze Geschichte sieht einfach. Ja, aber bei Nvidia, genau, also wenn es jetzt nochmal so weitergehen sollte, dann rechne ich eher mit einem Ausbruch nach oben. Aber der Markt, das siehst du halt auch, hat halt diese große Skepsis, weil die Kunden, die ganzen Chips kaufen, selbst wenn sie kaufen wollen, es geht halt irgendwann nicht mehr. Ne? Und dann muss rein von der Logik her das Wachstum bei Nvidia deutlich zurückgehen. Und wir sehen jetzt gerade eben ganz frisch ein neues Beispiel. Ich hatte gerade eben über Nebius gesprochen, die jetzt für diverse Kunden Rechenzentren bauen und betreiben, jetzt auch für diesen Deal mit Meta hatten. Die hauen jetzt auch eine neue Wandelanleihe raus für 3,75 Milliarden. Ja, also die müssen halt das Geld sich irgendwie alle erstmal holen. Das kannst du halt auch nicht ewig spielen. Und Nebius ist jetzt kurzfristig ganz gut gelaufen, aber so eine Wandelanleihe verwässert wieder. Und da ist die Aktie jetzt vorbörslich 5,5% wieder im Minus. Also, ja, ist alles kein No-Brainer, muss man mal sagen. Ne? Und ja, man segelt dort hart am Wind überall jetzt aktuell.
Ja, definitiv. An der Stelle noch eine kurze Werbeunterbrechung. Beim Thema Dividenden vergessen viele oft immer die Quellensteuer. Wenn ihr Unternehmen in eurem Depot besitzt, beispielsweise aus Frankreich, aus Irland oder in der Schweiz, muss man teilweise wirklich heftige Quellensteuerabgaben mit einberechnen. Und dabei gibt's eine wirklich smarte Lösung. Wenn ihr nämlich selber sagt, ihr habt keine Lust, euch durch diese ganzen Formulare zu kämpfen, um euch das zurückzuholen, schaut euch gerne mal unserem Partner Divtax zu dem Thema an. Das ist alles unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Divtax ist eine wirklich smarte Lösung, die dir teilweise helfen können, bis zu 5 Jahre rückwirkend zu viel gezahlte Steuern sozusagen auf eure Dividendenausschüttung wieder zurückzuholen. Ihr könnt das Ganze ganz unverbindlich erstmal euch anschauen. Ihr könnt euch dann da eine Berechnung machen lassen, ob sich das für euch lohnt. Denn wenn man da ein paar Aktien im Depot hat und das teilweise eben auch schon über ein paar Jahre, da kommt schnell eine ganz ordentliche Summe zusammen. Und gerade bei dem Thema sollte man sich halt wirklich alles, was geht, irgendwie zurückholen. Denn ja, jeder Euro ist ja sozusagen verschenkt, den man sich nicht zurückholt. Gerade in der Schweiz oder in Irland, da sind teilweise wirklich heftige Quellensteueraufschläge erstmal mit dabei. Da sind teilweise über 50% der Dividende einfach mal weg, wenn ihr euch das nicht zurückholt. Deswegen schaut euch das Ganze gerne mal an. Ich selbst arbeite auch schon sehr lange mit Divtax zusammen und noch hier auf dem Podcast. Einer der Gründer, der Nikolas, war ebenfalls schon mal hier, haben wir schon mal über das Thema Quellensteuer gesprochen. Deswegen schaut euch das gerne unbedingt mal an und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Bevor wir jetzt uns die Trades aus dem Kongress anschauen, hast du noch irgendwelche Themen, wo du sagst, das müssen die Zuschauer jetzt unbedingt wissen oder auf dem Schirm haben? Gibt es noch irgendwas die Woche oder sollen wir dann mal so langsam gucken, was so diese Mega-Investoren so gemacht haben?
Ja. Genau, also ein Thema, also wie gesagt, morgen, also wenn ihr es hört, heute die FED-Sitzung, das kann auf jeden Fall Bewegung geben. Am Donnerstag wird auch nochmal wichtig, die Micron-Zahlen. Ich denke, die werden bombastisch gut werden. Bombastischer Ausblick. Die machen jetzt dann auch, wie gesagt, die Chips für die neue Nvidia Vera Rubin Plattform wieder. Und deswegen wird das alles super sein. Die Frage ist natürlich noch, reicht das noch für eine positive Reaktion? Denn die Aktie ist ja auch schon brutal gut gelaufen. Was heute noch kam, vielleicht ganz kurz, Fraport hat gemeldet, die Zahlen kommen auch ganz gut an. Es war im Jahr 2025 wie erwartet. Jetzt will man aber im Jahr 2026 auch wieder wachsen bei den Passagieren. In Frankfurt 65 bis 66 Millionen Passagiere sollen es werden. Es ist aber immer noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau. Da waren es nämlich mal 70 Millionen. Und man erwartet ein EBITDA von 1,5 Milliarden. Das ist auch etwas besser als erwartet. Was noch gut ankam, der Cashflow soll schneller wieder positiv werden. Also ein Jahr früher als gedacht, das sagt JP Morgan. Das ist ja so bei Fraport, die haben ja dieses Terminal 3 jetzt fast fertig gebaut. Hat ja brutal viel Geld gekostet. Und ja, da hat man sehr viel Geld natürlich jetzt erstmal aufwenden müssen. Aber das endet jetzt bald. Und dementsprechend fließen dann natürlich wieder Cashflows. Man kann wieder Dividende zahlen. Es soll jetzt auch, ich glaube, für dieses Jahr dann 1 Euro Dividende pro Aktie geben. Also Fraport ist an sich spannendes Unternehmen, langfristig meiner Meinung nach weiterhin. Sie haben ja auch viele Beteiligungen und Flughäfen in Griechenland, die laufen sehr gut, Türkei und so weiter. Vielleicht, wir hoffen es, gibt es in Deutschland auch bald mal wieder einen Aufschwung. Wir hatten ja noch, genau das Thema hätte ich ja fast vergessen, da wollten wir noch mal ganz kurz.
Stimmt, ja.
Ja, wir hatten noch überlegt, nehmen wir das mit rein, nicht, dass es wieder hier in die Politik geht oder einen Shitstorm gibt. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja Hoffnung, dass es dieses Jahr in Deutschland wieder besser läuft. Wir haben ja dieses riesige 500-Milliarden-Programm für Investitionen. Wir waren ja schon in gewisser Weise skeptisch. Ich glaube, fast jeder war skeptisch, ob das denn wirklich so kommt oder ob das wieder in irgendwelchen Ecken ja versickert. Ja, und jetzt gibt es zwei Studien, da gibt es auch einen Artikel im Handelsblatt, dass das Sondervermögen jetzt im Jahr 2025 fast komplett anderweitig genutzt wurde, nämlich um Haushaltslöcher zu stopfen. Ne?
Wir haben die Politiker ja noch.
Das ist ein Skandal, der kein Skandal ist, weil es war so klar eigentlich, oder? Es ist einfach traurig. Also es ist das Deutsche Institut für Wirtschaft in Köln, das IW, hat das gemeldet. Und das Münchner IFO-Institut sagt sogar 95% an neu, also kommen, nee, das Münchner IFO-Institut kommt sogar auf 95% an neu aufgenommenen Schulden, die nicht für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur eingesetzt worden seien. Also da ist fast nichts investiert worden, ja. Man stopft Löcher und dann war es wohl auch so, dass dann von diesen Investitionen im normalen Haushalt, da wurde ein bisschen was zurückgenommen und dann hat man jetzt gesagt, okay, jetzt nehmen wir das Sondervermögen und das wird jetzt dann quasi deklariert. Aber dass da jetzt wirklich neue Investitionen kommen, ja, die dann irgendwie dafür sorgen, dass wir mal in Deutschland vorankommen, dass es mal wieder Wirtschaftswachstum gibt, das verpufft einfach wieder komplett. Ich habe auch letztens wieder gelesen, ja, die ganzen Prognosen, es hieß ja mal letztes Jahr, dass das Jahr 2026 viel besser wird, 1, irgendwas Prozent Wachstum, das wurde ja auch schon wieder zurechtgestutzt. Jetzt haben wir noch die hohen Ölpreise, ja, das ist ja auch wieder noch mehr Gegenwind. Jetzt sieht man, dass dieses ganze Geld, was mal geplant war für Investitionen, doch nicht in echte Investitionen fließt, also in Infrastruktur, Brücken, Häuser, Infrastruktur, was weiß ich, ne? Alles nicht da. Also das ist echt bitter. Und hier steht, die tatsächlichen Investitionen des Bundes würden aber nur um 1,3 Milliarden über denen von 2024 liegen. Ja? Also und damit ergebe sich eine Lücke von 23 Milliarden an neuen Schulden, die nicht in zusätzliche Investitionen geflossen seien. Also das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ne? Nur 1,3 Milliarden zusätzliche Investitionen, das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein und wird jetzt nicht für Aufbruchsstimmung sorgen. Also, naja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr anders wird, aber ich bin da auch sehr skeptisch. Ne? Wie gesagt, alle Haushalte sind unter Druck. Ich hatte es ja gesagt, ne, wenn du so die Kommunalwahlen dir mal angeschaut hast und was dann die ganzen Städte auch sagen, auch die Länder, da bricht halt alles aktuell weg. Ja? Also, das ist klar, dass die irgendwie alle versuchen, ihre Löcher zu stopfen. Ne? Aber so kommst du halt nicht auf den grünen Zweig und das sieht weiterhin nicht nach Trendwende aus, leider. Ne? Und da ist jetzt die Frage, inwiefern jetzt der Fraport, der Flughafen in Frankfurt, da jetzt ein riesiges Wachstum erzielt, wenn halt vielleicht die Touristen nicht kommen, wenn die Deutschen nicht so viel fliegen, weil sie die Gürtel enger spannen müssen, ja, die Firmen nicht so viele Reisen machen und so. Also nicht so schön, was man da gelesen hat, genau. Aber damit belassen wir es vielleicht jetzt auch dabei, ne? Denn ja, es ist traurig genug.
Also eben, es hieß, 96-95% werden zweckentfremdet. Da haben wir die Politik noch unterschätzt damals. Ich weiß noch, als es klar wurde, 500 Milliarden, haben wir gesagt, ja, dann wird höchstwahrscheinlich dann wieder die Hälfte oder ein bisschen mehr zweckentfremdet. Aber ja, da haben wir noch massiv das Ganze unterschätzt dann, aber ich denke mal, die meisten werden auch mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet haben. Es kursieren ja aktuell tatsächlich auch Gerüchte, dass die Haltefrist von Kryptowährungen abgeschaffen werden soll. Da gab es jetzt allerdings auch schon wieder Entwarnung, dass es sich um Fake News handeln sollte. Also es gab die Gerüchte, die SPD vor allem möchte das Ganze kippen sozusagen. Da werden wir auf jeden Fall weiter für euch dranbleiben von der Entwicklung her, ob diese Haltefrist hier angegriffen werden soll oder nicht, aber wäre natürlich wieder mal weiterhin extrem bitter, denn ja, auch hier steuertechnisch haben wir ja schon die letzten Wochen, Monate, auch in Holland oder so gab es ja News, aber da gab es jetzt schon wieder so ein bisschen Zurückrudern, da haben wir auch mal darüber gesprochen dann, also das wird wohl doch nicht so eingeführt werden. Ja, es ist, also mittlerweile könnte man fast einen Steuerpodcast machen, ja, dass jede Woche gibt es wieder neue Gerüchte, was für Steuern kommen sollen, dass es mal irgendwie Entlastung oder so geben soll, ja. Naja, anderes Thema. Jetzt gehen wir mal von unserer Politik in die amerikanische und ich habe es ja schon angekündigt, wir haben es auch bestimmt schon ein, zwei Mal erwähnt in den letzten Monaten, dass ja der US-Kongress teilweise wirklich absurde Track Records hat, allen voran Nancy Pelosi, die den S&P 500 über Jahre hinweg um ein Vielfaches outperformt hat, also die Performance, die ist absurd, also auf mehrere Jahre hingesehen hat sie den um den Faktor 3 outperformt, also das ist wirklich Wahnsinn. Während der S&P knapp 250% in dem Zeitraum gemacht hatte, hat Nancy Pelosi halt 750 gemacht. Also es ist Wahnsinn teilweise, ja. Und da gab es ein paar interessante Trades, sowohl Käufe als auch Verkäufe, wo einige dann eben am Kongress beteiligt waren. Nvidia wissen aber viele, dass da einiges wieder gegangen ist tatsächlich, auch bei Käufen. Da wird vor allem mit Optionen oder wurde hier gearbeitet. Deswegen, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, dass also auch der Kongress hier bei Nvidia wieder ein gutes Stück zugelangt hat. Was ich recht interessant fand, Palo Alto Networks, da war auch Nancy Pelosi im Februar mit dabei, die hier darauf gesetzt hat, weil es eben auch wieder verschiedene Attacken hier im Cybersecurity-Bereich auch auf große Unternehmen gegeben hat. Die hat hier recht umfangreich beispielsweise zugelangt mit auch noch anderen Mitgliedern aus dem Kongress. Unter anderem, wo sie auch mal wieder ein wirkliches Gespür für die Situation hatten, das alles ein bisschen mit Sarkasmus zu genießen, ist bei Intel gewesen. Da wurde ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass Intel 8,5 Milliarden an direkten Förderungen durch den Chips Act erhält. Ja, im Januar und Februar hat es da komischerweise einige Käufe aus dem Kongress dann eben gegeben, die hier ja wohl schon wieder im Vorfeld so ein bisschen mehr gewusst haben. Was ich allerdings auf der Verkaufsseite recht interessant fand, das sind gleich drei Aktien, zwei, die kann man recht nahe zusammenlegen, das sind Visa und Mastercard. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja mal zur Debatte stand, dass es hier eine Deckelung von den Kreditkartenzinsen geben soll. Bei Visa und Mastercard, da gab es mehrere Verkäufe durch Mitgliedern von beiden Parteien. Das ist natürlich die Frage, heißt es, dass da vielleicht doch irgendwie was kommen wird in die Richtung oder haben die halt nur die Sorge, dass eben irgendwas kommt? Donald Trump hat ja eben auch schon gemeint, dass das eben ja ein Unding ist und da war so eine Deckelung von 10% dann eben die Rede. Ich meine, wir hatten es ja auch schon mal darüber von, es wäre ja wünschenswert, weil das ist ja Wahnsinn, was da teilweise an Kreditzinsen verlangt werden. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber so mit einer Keule, das würde einen enormen Schaden anrichten, vor allem auch bei den Banken und dann eben auch würde es die Kreditkarten Herausgeber dann betreffen, weil viele beispielsweise eben gar nicht mehr die Kreditkarte nutzen würden oder gar keinen Zugang mehr bekommen würden. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also Visa und Mastercard wurden in den letzten Wochen tatsächlich gleich von mehreren aus dem Kongress dann hier verkauft. Und etwas, was ich ebenfalls interessant finde, in den letzten Wochen gab es mehrere Verkäufe bei der United Health Group. Da könnte jetzt natürlich die Frage sein, wird da demnächst jetzt mal irgendwie was von den Ermittlungsverfahren, weil man hat ja eigentlich nicht mehr so viel gehört jetzt. Ja, also die Aktie ist sehr schwach gelaufen. Die hat ja auch im Jahresauftakt katastrophale Zahlen und Ausblicke geliefert, woraufhin sie ja so fast wieder ihren gesamten, sie hatte ja mal so eine Erholungsrallye gestartet Richtung 300 und dann mit einem Tag ist ja quasi wieder alles weg gewesen. Es lag dann aber eben an den wirklich katastrophalen Zahlen, die wir auch hier im Podcast dann damals besprochen hatten. Aber jetzt zuletzt gab es auch hier auf der Seite einige Verkäufe. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen vielleicht mal so ein bisschen was veröffentlicht wird zu dem Ganzen oder ob die vielleicht das eher auch mit Hinblick so auf die Zahlen hatten, denn das gibt es immer so ein bisschen mit Zeitverzögerung, die Käufe und Verkäufe von den Kongressen, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil auch ich aktuell ja so ein bisschen Visa und Mastercard im Visier habe, da die ja doch auch bewertungstechnisch ordentlich zurückgekommen sind und ich sie jetzt finde, dass sie zumindest mal in einer attraktiven Zone mittlerweile sind. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob da vielleicht doch noch irgendwie was kommt oder ob das halt eher so von manchen eine Vorsichtmaßnahme war, weil natürlich haben wir auch nicht alle in alles Einblick dann und auch der Kongress hat sich schon bei einigen Aktien geirrt. Also es ist jetzt nicht so, dass immer, wenn da Käufe sind, dass es immer gut läuft oder andersrum dann, ja. Ja, also so ist es natürlich nicht, denn sonst müsste man ja nur das dann mitverfolgen. Aber einige haben da schon ja recht gute Trefferquoten über viele Jahre hinweg gesehen gehabt. Deswegen finde ich es besonders interessant und wollte euch hier mal eben Käufe, vor allem Palo Alto Network und Intel mitbringen und auf der Verkaufsseite Visa, Mastercard und eben auch die United Health Group dann eben zuletzt. Also ist was ich immer recht interessant finde und gerne mitverfolge, aber wie gesagt, ist trotzdem natürlich immer alles mit Vorsicht zu genießen. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, schaut euch gerne mal DivTax an. Link, Videobeschreibung, erster angepinnter Kommentar oder in den Shownotes. Und lasst uns unbedingt wissen, welche Aktien ihr gerne im unbeliebtesten Depot der Welt sehen würdet. Und dann wünschen wir euch alle weiterhin eine gute Woche. Und wir hoffen, ihr schaltet auch am Samstag zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.